singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Spruch, der uns gegeben ist für diese Woche, möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserer Gemeinschaftsstunde. Eine Gemeinschaftsstunde, die heute einen anderen Charakter hat. Wir hören einen Vortrag von Bruder Alexander Seibel, Brennpunkt Israel. Ihn und seine Frau möchte ich ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen hier in Albernau und auch die vielen Gäste, die heute hier angereist sind. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, Albernau einmal aufzusuchen. Die Losung steht in 2. Mose 34, Vers 9. Mose sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, so wollest du, Herr, mitten unter uns einherziehen. Der Lehrtext, Lukas 24, 29. Die Jünger nötigten Jesus und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Wir erheben uns zum Gebet. Danke, Herr Jesus, dass wir uns jetzt unter dein Wort versammeln dürfen. Ja, Vater im Himmel, du willst uns zeigen, welch ein großer Gott du bist anhand deinem Volk Israel. Du hast es bewahrt bis zur Stunde und du wirst mit deinem Volk ans Ziel kommen. Lass uns wachsam sein, dass wir unsere Blicke zu deinem geliebten Volk immer wieder richten. Denn du kommst wieder und wirst deine Kinder zu dir holen. Ja, Herr Jesus, das ist Trost und Hoffnung in dieser unruhigen Zeit. Danke, dass wir dein Wort haben und es uns immer wieder führt und leitet. So bitten wir dich, Herr, segne jetzt diese Stunde, komme mitten unter uns, denn du bist ein lebendiger Herr. Wollte ich auch bitten für die, die alt geworden sind, die krank sind, segne du sie jetzt mit uns. Amen. Amen.
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über diese Gelegenheit und dieser Vortrag hängt zusammen mit meiner eigenen Biografie. Also ich bin Österreicher, meine Frau Schweizerin, wohnen seit 82 in Deutschland, haben ein Enkelkind in den USA und ist etwas international. Ich war mal überzeugter Atheist, aus nicht existenziellen Gründen, nicht wegen der Lebensweise, sondern intellektuellen. Die Zoologie war jahrzehntelang mein Hobby und da ist ja alles evolutionär aufgebaut und Darwin und so weiter. Und bei mir war die entscheidende Frage Glaube, Denken. Die Bibel stellt ja nicht als Gegensatz Glaube und Denken, sondern Glaube und Schauen. Aber man war doch irgendwie subtil gehirngewaschen, obwohl es war damals längst nicht so eine gottesfeindliche Zeit wie heute. Ich bin Jahrgang 43, seit 1. Januar offiziell sogar im Ruhestand, von dem ich allerdings jetzt wenig mitbekomme. Und im Ruhestand, der leider keine Ruhe fand. Und man muss, wenn man glaubt, den Verstand wegpacken. Und das war für mich eine sehr große Hemmschwelle. Als Student hatte ich meistens die besten Noten, weil ich wollte öfters wissen, Zusammenhänge. Und da war eine Sache, da hat mich Gott erwischt. Das ist nicht angenehm, das ist eher ja, eine Art Schandfleck. Aber ich war leider antisemitisch eingestellt, nie militant. War nie politisch organisiert, mich hat das Studium viel zu sehr erfüllt, aber man kam sich klug vor, das war irgendwie so der Tenor auch damals, wenn man über die Juden spottete, und Österreich hat sehr viele Antisemiten und Hitler war nicht zufällig ein Österreicher, und ihr kennt ja diese Bemerkung, die Österreicher sind das intelligenteste Volk der Welt, weil sie haben der Welt vorgemacht, dass der deutsche Beethoven ein Österreicher war und der österreichische Hitler ein Deutscher war. Randbemerkung. Und damit er nicht meint, dass wir das wirklich glauben, die Schweizer spotten über die Österreicher so wie die Deutschen über die Ostfriesen. Und mich fragt mal ein Schweizer dieser Größe, was ist das Gegenteil von Österreich? Geistreich. Und das gehörte zum guten Ton, dass man eben so Scherze machte. Und sie waren regelrecht ein Sprichwort. Und ich werde das nicht vergessen. Habt ihr vielleicht mal gehört von Operation Mobilisation? Durch diese Bewegung und ihren Leiter George Werver kam ich zum Glauben. Und der mich konfrontiert. Ich merkte da eine ganz andere Realität von Glauben an Jesus, als ich kannte. Als Österreicher, der ich im katholischen Erziehungssystem aufgewachsen bin, obwohl am Taufstein evangelisch. Und das hat mich schon irgendwie angesprochen, aber oh, die glaubten an Adam und Eva, die gehört doch ins Museum für ausgediente Spekulationen. Wie kann man die Bibel wörtlich nehmen? Naja, und denen zuliebe habe ich ab und zu mal in die Bibel reingeschaut. Und das werde ich nicht vergessen, das ist jetzt ungefähr 41 Jahre her. Ich schlug die Bibel wieder mal ahnungslos auf und mein Auge fiel auf Jeremia Kapitel 24, Vers 9. Und wir wissen, der Prophet hat gelebt vor 2500 Jahrtausenden und da sagt Gottes Wort von den Juden: Ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Es war wörtlich, was ich tat, und in mir war die Frage, also es stimmt doch. Kann das Zufall sein? Und dass sie zerstreut wurden und alle Völker, nun das wusste ich von der Geschichte. Und für meine Art des Denkens war das völlig einleuchtend. Wenn es Prophetie gibt, dann war es mir klar, muss es eine höhere Intelligenz, muss es Gott geben. Man muss mir dann nicht mehr beweisen, dass ein Gott vorhanden sein muss. Und Gott bringt genau diesen Beweis in Propheten Jesaja: Sie soll Herrn zutreten und uns verkündigen, was hernach kommen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und da ist die Bibel einmalig und ich will versuchen, mit Gottes Gnade etwas von dieser Aktualität aufzuzeigen und darf jetzt um das erste, jetzt hätte ich fast gesagt Dia, aber das heißt ja hier Folie, jetzt bitten. Und zwar hängt das zusammen mit diesem Mann Ahmadinejad von Persien, der ja ganz offen sagt, wie er Israel hasst und es austilgen möchte. So, ich hoffe, dass die weiteren Dinge auch noch kommen. Und er sagte wörtlich, okay, ihr seht, Zitat aus Reader's Digest 2006, Israel muss von der Landkarte gelöscht werden. Der Holocaust ist ein Märchen, eine Welt ohne Zionismus ist erstrebenswert und wird eines Tages Wirklichkeit werden. Bei so einer Islamkonferenz sagte er sinngemäß schon, die Anerkennung Israels bedeutet die Niederlage für den Islam. Und dann bei der scharf kritisierten Holocaust-Konferenz mit Allahs Segen läuft der Countdown für den Zerfall Israels und dies ist der Wunsch aller Nationen der Welt. Der Westen hat dieses Regime, gemeint ist also Israel, erschaffen. Jetzt muss er es wieder abschaffen, damit Frieden in der Welt einkehrt. Und jetzt folgende erschreckende Rechnung hat dieser Mann ganz offen erklärt. Der Chef des Iran machte der staunenden Menschheit eine makabre Rechnung auf. Ein Interview aus der Zeitschrift Die Zeit vom 26. Oktober 2006, wenn bei einem atomaren Krieg eine Atombombe auf Israel falle, seien endlich alle 5 Millionen Juden auf einen Schlag tot. Wenn aber Israel kurz vorher noch die Raketen für den Gegenschlag abfeuere, werden vielleicht 15 Millionen Araber sterben. Was tut das? Dann haben wir eben 15 Millionen Märtyrer mehr im Himmel, aber auf der Erde bleiben über 1 Milliarde Muslims am Leben, um die Welt zu erobern. Und es fragen uns heute die Leute, wie konntet ihr damals bei Hitler zuschauen, wie war das möglich? Wir haben es jetzt noch offensichtlicher. Sich mit dem Mann an einen Verhandlungstisch zu setzen, ist so, als würde man einen Juden bitten, mit Eichmann irgendwie einen Dialog zu beginnen. Es ist hier sogar noch offensichtlicher. Und eigentlich der Auslöser dann für diese ganze Zusammenstellung war, dass ich versucht habe, die Leute, die Gläubigen herauszufordern. Und jetzt haben wir es ja schon gesehen. Und sie fragte ihnen, die Frage stellte, ja, liebe Freunde, merkt ihr denn nicht, dass wir das wörtlich so in der Bibel vorausgesagt haben? Man könnte fast meinen, Ahmadinejad macht stille Zeit mit der Bibel, was ich allerdings nicht annehme. Nämlich, und jetzt versteht ihr von meiner Biografie her, wie die Bibel gewisse Dinge verblüffend vorausgesagt hat, spricht mich so etwas immer noch besonders an. Als lebendes Fossil meinen, dass man mit logischen Argumenten Leute überzeugen kann. Dabei ist der Kampf um die Wahrheit mega out. Wir leben in einer nachliterarischen, eigentlich von der Wahrheit sich abwendenden Generation. Und da versuchte ich den Leuten immer wieder zu zeigen, schaut, ihr meint, es ist ein altes Buch. Es steht wörtlich so da, Psalm 83, vor 3 Jahrtausenden geschrieben, am Psalm Asaphs, haben wir es gesehen, Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht so stille, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk, also wörtlich, die Terroranschläge, die dich hassen, erheben ihr Haupt. Wir leben in einer Zeit, wo die, die Gott ablehnen, immer brutaler, immer massiver auftreten. Wir haben politische Radfahrer. Zum Islam wird gebuckelt und aufs Christentum wird getreten. Die Moslems dürfen fast alles. Und die Christen werden ständig als gefährlich und so weiter hingestellt oder immer mehr. Und stellt euch da auf einiges ein. Die fetten Jahre sind vorbei. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen, wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr sein und des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Also man kann die Bibel und Nachrichten in Zusammenhang mit diesem Mann von Persien parallel legen. Ihr habt hoffentlich Sinn für Humor. Ich habe so eine gewisse Blödelsoftware, die ist trotz zunehmender Artillerieverkalkung noch einigermaßen intakt. Und wir hatten in Österreich diesen Spruch, es sprach der Scheich von Teheran, ich lasse niemand an den Teheran. Und das haben wir jetzt abgeändert, es sprach Ahmadinejad vom Iran, ich lasse niemand ans Uran heran. Und das stimmt ja wörtlich. Konntet ihr folgen? Ihr seht noch, ihr wisst ja, lässt ja niemanden, ich lasse niemand ans Uran heran. Vom Iran, na gut. Nächste. Schaut, den Juden wurde immer Segen und Fluch vorgelegt. Als eine Art Anschauungsbeispiel Gottes, was geschieht, wenn man gehorcht und was geschieht, wenn man nicht gehorcht. Und das ist so eindrücklich. 5. Mose 28 ist der gewaltigste und umfassendste prophetische Abschnitt der Bibel, jedenfalls im Zusammenhang mit Israel. Und da legt ihnen Gott erst den Segen vor und dann den Fluch. Sie mussten ja, wenn sie ins gelobte Land gingen, vom Berg Garizim den Segen rufen und vom Berg Ebal den Fluch. Und wir haben in den ersten 14 Versen den Segen und dann ab Vers 15 bis Ende des Kapitels, Vers 69, den Fluch. Also dreimal so viel an Fluch wie an Segen. Wir hätten es lieber gerne umgekehrt. Und das ist einander entsprechend, korrespondierend aufgebaut. 5. Mose 28 zur Illustration, zwei Bibelstellen, Vers 3, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf deinem Acker. Vers 16, verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Segen, Fluch. 2. Segen, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Vers 6 und dann Vers 19, verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, verflucht bei deinem Ausgang. Segen, Fluch. Und wir haben so eine Parallele im Neuen Testament, nur bei Matthäus. Matthäus hat die typische Königsstruktur. Ich hoffe, wir wissen alle, ich hoffe, wir haben es mit der Muttermilch in uns aufgesogen. Als wir zum Glauben kamen und begierig wurden nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie Petrus das Wort Gottes in seinen ersten Brief nennt, warum wir 4 Evangelien haben, das sind die 4 Grundnaturen oder Charaktere Jesu. Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas den vollkommenen Menschen und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Weisheit, in einer Schönheit, in einer Schlichtheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Das ist göttlich genial. Und die Juden erwarteten den Messias und der Messias war der König. Siehe, dein König kommt. Und Matthäus schreibt für die Juden und jeder König hat einen Stammbaum. Und deswegen beginnt Matthäus sofort mit dem Stammbaum Jesu. Und dem König wird gehuldigt. Da haben wir das Thema des Matthäus-Evangeliums. Wo ist der neugeborene König der Juden? Matthäus 2, die Weisen aus dem Morgenlande. Wir lesen nichts davon bei Markus. Markus schildert den Knecht, uninteressant, woher ein Knecht stammt. Ein Knecht wird nicht gehuldigt. Dann jeder König hatte seinen Herold und der Herold des Königs, Matthäus 3, Johannes der Täufer, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Und lass mich das seelsorgerlich hier einblenden. Nie sind Menschen und auch Kinder Gottes schöner, als wenn sie Buße tun. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Da bringt man den Himmel in Bewegung. Nicht mit dem, was wir oft denken, vordergründig. Und angenommen, wir wüssten, der König steht vor der Tür. Wir wüssten, wir müssen diese Woche abtreten. Was muss ich dann in Ordnung bringen? Sind wir abrufbereit? Und es kann ja manchmal schneller gehen, als wir denken. Und jeder König gibt neue Gesetze bekannt und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Wir haben die großen Reden Jesu bei Matthäus, weil der König hat etwas zu sagen. Wir haben 5 große Reden, die in Beziehung stehen zu den 5 Büchern Mose. Markus haben wir nur 4 Gleichnisse, nur eine längere Rede. Warum? Ein Knecht hat nichts zu sagen. Aber 41 Mal lesen wir Eutis oder Eutios, das heißt und alsbald. Der Knecht ständig am Wirken. Und hier also die Königsproklamation, die 8 Seligpreisungen und dann haben wir die 8 Weherufe bei der Tempelbergrede. Und das entspricht sich wiederum und nur bei Matthäus. Er schreibt für die Juden, Segen, Fluch. Erste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, das Himmelreich ist ihrer. Erste Wehe, Matthäus 23, Vers 13, wehe euch Pharisäern, Schriftgelehrten, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein, wehret denen, die hinein wollen. Also hier wird das Himmelreich geöffnet, hier wird es verschlossen. Letzte Seligpreisung, aus Zeitgründen nur diese 2, als Anregung, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, das Himmelreich ist ihrer. Und letzte Wehe, Matthäus 23, Vers 27, glaube ich, wehe euch Pharisäern, Schriftgelehrten, die ihr den Propheten Grabmäler bauet und schmücke der gerechten Gräber und sprecht, wären wir zu ihrer Väterzeiten gewesen, so wären wir nicht schuldig geworden an ihrem Blut. So gebt euch selbst Zeugnis, dass ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet haben. Also hier die Verfolgten, hier die Verfolger. Segen, Fluch. Und in 5. Mose 28, diesen unglaublichen Kapitel, also ich würde jeden, der Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es gibt eine Voraussetzung, Gott kennenzulernen oder näher zu kommen. Du musst wahrhaftig sein. Wir leben leider in einer Zeit der Lüge. Das ist inzwischen so offensichtlich, die Leute erwarten gar nicht mehr, dass die Politiker ihnen die Wahrheit sagen. Das war früher nicht so. Wurde natürlich auch gelungen, aber so offen, so frech, wie man heute. Da merkt man schon auch, wie der Geist der Wahrheit sich immer mehr zurückzieht. Und in diesem gewaltigen Kapitel, also jeder, der wirklich noch ehrlich ist, aufrichtig, und man legt in 5. Mose 28 auf die eine Seite und die Geschichte Israels auf die andere, der muss merken, hier hat jemand, der die Zukunft kannte, das schreiben lassen. Und merkt euch diese Formulierung, die Bibel ist das einzige Buch in der Geschichte der Menschheit, dass die Geschichte nicht zurückblickend, sondern vorausblickend geschrieben wird. Schaut, wenn ich über den ersten Golfkrieg schreiben möchte, der am 17. Januar 91 begann, muss ich zurückschauen, nicht weit, aber doch. Die Bibel hat als einziges Buch die Geschichte vorausblickend geschrieben. Und da ist sie einmalig. Es gibt kein frommes Werk der Weltliteratur, sei es Koran, Bhagavad Gita, die Edda, was immer, die Upanishaden, die irgendwie detaillierte Prophetie enthalten. Da ist sie einmalig, da haben wir einen Schatz, leider wissen wir das nicht, oder sehr oft nicht. Und die 2 großen Katastrophen in der Geschichte des Volkes, die erste und die zweite Wegführung, sind in diesem Kapitel vorausgesagt. Jahrhunderte, Jahrtausende vorher. Die erste Wegführung, Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steine. Und als Israel im Jahre 587 bei der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels ins babylonische Exil geführt wurde, da wurde es unter ein Volk weggeführt und es hatte noch einen König, Zedekia, der letzte König Jerusalems. Die zweite Wegführung, Vers 64, der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst. Und als Israel dann mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut wurde, da steht nicht, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter alle Völker zerstreuen, denn Israel hatte keinen König mehr. Und der wahre König der Juden, Jesus von Nazareth, war eine Generation vorher verworfen worden. Und liebe Freunde, das ist hochdramatisch, wie der Antisemit Pilatus sechsmal versucht hat, Jesus freizubekommen. Und dann fragt er zum Schluss, soll ich euren König kreuzigen? Man hat den König vielleicht enthauptet, aber doch bitte nicht gekreuzigt. Die grausamste, schrecklichste, furchtbarste Hinrichtungsart der damaligen Welt. Ein römischer Bürger durfte ja nicht gekreuzigt werden. Und dann rufen die Hohepriester, lest es nach, Johannes 19, Vers 15, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Das Volk, das gegen die Römer Krieg geführt hat, damit der Kaiser sie nicht bestimmen kann, in der Konfrontation mit dem wahrhaftigen Gott, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Mit anderen Worten, wir sind genauso wie die Welt. Was die Welt macht, machen wir auch. So sieht sie heute auch aus, auch in frommen Kreisen. Und dann heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin, dass er gekreuzigt würde. Dann war es vorbei. Und der Jesus muss sagen, ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern über euch selbst und eure Kinder. Denn wenn man das am grünen Holze tut, was wird am dürren werden? Und der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus, er schreibt in seinem Klassiker De Bello Judaico, der jüdische Krieg, eine tiefe Stille legte sich um die Stadt und die Nacht des Todes verhüllte alles. Er sagt an anderer Stelle, mir scheint, es habe sich nie ein schlimmeres Unheil ereignet, als das, welches über die Juden hereinbrach. Jetzt bin ich nicht ganz politisch korrekt. Vers 43, der Fremdling unter dir wird immer höher steigen, du wirst immer tiefer sinken. Ohne Kommentar. Man behandelt allmählich Ausländer wie Deutsche und Deutsche wie Ausländer. Moslems wie Christen und Christen wie Moslems. Und schaut, wie das jetzt weitergeht. Du wirst an den Völkern keine Ruhe haben. Deine Füße werden keine Ruhe stattfinden, und denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen, verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten, deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und liebe Freunde, genauso ist es gekommen. Das Wort Pogrom kennen ja einige, ist ein russisches Wort, das heißt Verwüstung. Es hat sich das so verblüffend erfüllt. Und der Herr sagt in Hesekiel Kapitel 5, du sollst zur Warnung werden für alle Völker. Und Gott zeigt an Israel, dass es lebensgefährlich ist, den Messias zu verwerfen. Und dann dieser Ruf des Mose, Kapitel 30, Vers 19, ich nehme Erde, Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Also nicht etwas, was verborgen ist, sondern praktisch die Geschichte, Himmel und Erde, dass ich euch vorlege, Leben oder Tod, Segen oder Fluch, damit du das Leben erwählest und am Leben bleibst. Und Israel hat den Messias verworfen und Es bekam den Tod in tausendfacher Gestalt. Und Petrus muss sagen in seiner Pfingstpredigt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und es hat den Mörder bekommen, in tausendfacher Gestalt. Und liebe Freunde, lasst es mich aktuell sagen, wer Jesus ablehnt, bekommt seinen Henker. Dafür gibt es Beispiele genug. Es würde nur den Zeitrahmen sprengen. Die Juden wagten noch einmal einen Krieg, diesmal militärisch viel besser vorbereitet unter ihren falschen Messias Simon Bar Kochba, den die Kirchenväter den erstgeborenen Satans nannten. Er hat die Christen massiv verfolgt. Die Römer hatten so ungeheure Verluste, dass sie sich in offener Feldschlacht nicht mehr stellten. Der übliche Satz Caesar et militia bene, also dem Kaiser und dem Herr geht es gut, wurde weggelassen. Und wenn sie den wegließen, ging es ihnen wirklich nicht mehr gut. Sie haben dann einfach begonnen, die Juden einzukesseln und auszuhungern. Und als dann die letzte Festung dieses falschen Messias Bar Kochba bei Tar 135 nach Christus gefallen war, hatten die Römer derartig, ja, ich sag so ungeschützt, die Schnauze voll von der Aufstandsfreudigkeit der Juden. Sie haben Jerusalem geschleift, umbenannt in Aelia Capitolina, den Juden vor Todesstrafe verboten, sich in Israel anzusiedeln. Sie haben nachgeschaut, wer waren die schlimmsten Feinde Israels? Das waren die Philister, da haben sie Judäa umbenannt in Pelishtim, Philisterland, Palästina. Und dort, wo der Tempel Jahwes stand, stand dann ein Tempel Jupiters und der Venus. Und dann erfüllte sich eine Prophetie des Propheten Micha ungefähr ein Jahrtausend vorher. Micha war ein Zeitgenosse Jesajas. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Nach ein Jahrtausend hat sich das erfüllt. Und wenn wir uns diese Stelle auch noch merken können, also wenn wir uns merken können, 5. Mose 28, vorausgesagt erste und zweite Wegführung. Die zwei großen Katastrophen in der Geschichte des Volkes. So wie es in der deutschen Geschichte einen Ersten und Zweiten Weltkrieg gab, ebenfalls Katastrophen. Und die weitere Stelle, die wir vielleicht nicht vergessen sollten, ist eine kaum bekannte, ganz verblüffende Prophetie. Also Psalm 83, wenn wir uns das merken können, 5. Mose 28, und jetzt den Propheten Hosea. Der lebte ungefähr 800 vor Christus und da sagt er Folgendes, wir sehen es hier vor Augen, da sagt der Prophet, lange Zeit werden die Kinder Israel ohne Könige und ohne Obre bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmann, ohne Ephod und ohne Hausgott. Und liebe Freunde, wenn die Bibel sagt, lange Zeit, dann dauert das gewöhnlich Jahrtausende. Es heißt in Hesekiel 38, du wirst kommen auf die Berge Israels, die lange Zeit Wüste gewesen sind. Und es gibt Leute, die unterstellen unserem Herrn, dass er auch meinte, zu seinen Lebzeiten würde das Reich Gottes aufgerichtet und in dem Sinne habe er sich auch geirrt. Nun, wenn er sich geirrt hat, ist er nicht der Sohn Gottes. Und wenn er nicht der Sohn Gottes ist, sind wir nicht erlöst und dann sind wir, wie Paulus sagt, die elendsten aller Menschen. Im 10. Himmelreichsgleichnis, und diese Himmelreichsgleichnisse gibt es bis auf das 2. und 3. nur bei Matthäus. Der König hat Schätze. Im 10. Himmelreichsgleichnis, und da ist die Zahl 10 durch die 10 Jungfrauen nochmal hervorgehoben, da heißt es, da der Bräutigam lange ausblieb. Er wusste es, dass das Jahrtausende sein wird. Und jetzt schaut, lange Zeit werden die Israeliten, die Kinder Israel, ohne König sein. Sie sind seit 2,5 Jahrtausende ohne König. Letzte König, wir haben es schon erwähnt, Zedekia. 586 vor Christus, seit der Zeit ohne König, ohne Obere. Wer war der Oberste des Volkes? Der Hohepriester. Vorbei. Ohne Opfer. Und das wird jetzt interessant. Die Juden durften nur in einer einzigen Stätte opfern. Da gehen wir jetzt weiter und müssen aber dann wieder zurück. Nämlich der Berg Moria. Und dann hätte ich jetzt fast die Frage gestellt, aber ich habe sie mir hier schon vorweggenommen. Das ist auch meine Methode, gerade am Nachmittag, wo der Metabolismus im Minimum ist und man normalerweise einschläft, und ist dann so eine Frage, meine Methode, Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, zu verhindern. Hypnos wäre der normale Schlaf. Wie oft kommt Moria in der Bibel vor? Aber wir haben es hier stehen. Zweimal. 1. Mose 22, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere mir ihm im Lande Moria auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Und dann steht Moria nur noch erwähnt, 2. Chroniker 3, Vers 1, da heißt es, und Salomo begann das Haus des Herrn zu bauen auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Und wie ihr es hier seht, dieser Berg Moria, der hat drei Ausläufer. Die Juden durften nur an einer einzigen Stelle opfern. Hüte dich, dass du deine Opfer nicht an jeder Stätte bringst. Der Gott der Bibel ist nicht liberal. Der ist sehr eng, in manchen Dingen jedenfalls. Dieser Berg Moria hat drei Ausläufer. Bethesda, Gareb, Golgatha. Und ungefähr zwei Jahrtausende nach Abraham und jetzt ungefähr schon zwei Jahrtausende zurück, stand auf einem Ausläufer dieses Tempelbergs ein Kreuz. Und da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Das ist das Allerwichtigste. Das mit der biblischen Prophetie, das fasziniert mich immer wieder neu. Aber das ist nicht heilsnotwendig. Weiß ich, dass meine Schuld getilgt ist. Und hier steht jemand, der glaubt, dass das Blut Jesu ausreicht, um die Schuld, und sei sie noch so groß, von mehr als 6 Milliarden Menschen zu tilgen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, das war jetzt in den Nachrichten, dass der Kommandant dieses Folterzentrums in Phnom Penh, dieser Tulslenk-Zentrale, dieser Schule, ein gewisser Dutsch, der 15.000 Menschen hat zu Tode schleifen lassen, nur 7 haben es überlebt, dass der jetzt vor Gericht steht. Und er soll Christ geworden sein. Ist der Einzige, der sagt, dass es ihm leid tut. Und liebe Freunde, während man immer wieder auf die Missetaten der Nazis hinweist, der grauenhafteste Völkermord, dessen sind wir Zeitzeugen, der war in Kambodscha unter der Regierung von Pol Pot, Khmer Rouge, vom 17. April 75 bis 9. Januar 79. Da wurde von einer Bevölkerung von 7,5 Millionen Menschen ungefähr 3,5 Millionen umgebracht. Und es steht bei diesen Killing Fields, ich war am 9. Februar dort, eine Mahntafel, und da steht, es war schlimmer als die Nazisverbrechen. Das sagt man uns nicht. Und während wir ständig vor den Faschisten warnten, haben die grauenhaftesten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit die Antifaschisten begangen. Und dieser Dutsch, dieser Lagerkommandant, wenn er echt Buße getan hat, was ich natürlich nicht weiß, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das ist die wichtigste Botschaft. Und so sehr, wie sich das alles erfüllt hat und zum Teil von unseren Augen erfüllt, wird sich das andere auch erfüllen, nämlich das Gericht Gottes und dass wir, mich eingeschlossen, vor den Richterstuhl Christi offenbar werden müssen und Rechenschaft ablegen müssen. Und das darf ich euch jetzt schon sagen, da dürfen wir uns nur auf die Gnade Gottes berufen. Und selig der Mensch, der das getan hat und nicht so stolz war, sich nicht zu beugen. Ja, und dann ging dieser Tempel am 30. August 70 nach Christus, ihren Unglückstag, Tisha B'Av, in Flammen auf. Da wurde der Brandopferaltar zerstört und jetzt kann Israel nicht mehr opfern. Denn sie konnten ja nur an dieser einzigen Stelle opfern. Und übrigens am genau gleichen Tag, nicht am selben Tag, ist der Tempel Salomos, Jahrhunderte vorher, 587 vor Christus, am 9. Tag des Monats Av in Flammen aufgegangen. Wie damals, das war der 30. August. Also ihr wisst den Unterschied zwischen gleich und dasselbe. Ja? Helmut Schmidt und ich, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, aber nicht am selben, sonst wäre ich jetzt 90. Und ich meine, es ist die Zeit mal ruiniert. Predigt sich ganz ungeniert. In der deutschen Geschichte gibt es auch so eine merkwürdige Häufung eines Ereignisses. Das ist der 9. November. 1918 tritt der Kaiser ab. 9. November 23 gründet Hitler die SA. 9. November 25 ist der Hitlerputsch, der Marsch mit Ludendorff auf die Feldherrnhalle in München. 9. November 38 Reichskristallnacht. 9. November 89 fällt die Berliner Mauer. Ist es Zufall oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe es registriert. Und dann war 636 der Arabersturm und seit 638 wurde Jerusalem erobert und seit 691 steht dort, wo einst der Tempel Jahwe stand, der Felsenturm, die Oma-Moschee. Und wenn die Juden dort opfern wollten, hätten wir den Dritten Weltkrieg. Und da sagt Gottes Wort bei diesem Propheten Hosea so verblüffend voraus, sie werden ohne Opfer sein. Und das ist die einzige Religion, wo es kein Priestertum gibt und wo man letztlich keine Versöhnung kennt. Und der wahre Grund ist natürlich, dass in Jesus von Nazareth all diese Blut und Schlacht und Brandopfer, die auf diesen Brandopferaltar gebracht wurden, erfüllt wurden. Das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer sagt, das der Welt Sünden trägt oder der Welt Sünden wegnimmt. Und deswegen sind diese Opfer aufgehoben und es gibt Zugang zu Gott, aber der Gott der Bibel ist heilig und man kann sich ihm nur über das Blut nahen, weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen. Du musst wahrhaftig sein, um dich Gott zu nahen und du kannst nur über das Blut kommen. Und jetzt können sie nicht mehr opfern. Über Jesus wäre der Zugang. Ihr wisst, der Vorhang zerriss, als er starb, als er sagte, es ist vollbracht. Der zerriss von oben nach unten, Gott hat es getan. Jetzt ist der Weg in die Gegenwart Gottes frei, aber Jesus ist der verachtete Messias. Sie haben Eifer um Gott, aber sie haben keinen Zugang zu ihm. Lange Zeit werden die Israeliten ohne Könige sein, also seit 2,5 Jahrtausenden, ohne Obere, auch seit ungefähr 2 Jahrtausende, ohne Opfer. Ebenfalls eben seit 70 nach Christus, ohne Steinmal, ohne Ephod, das ist der Priesterrock, also ohne Priestertum, ohne Hausgott. Und tatsächlich, nach dem babylonischen Exil, waren die Juden vom Götzendienst kuriert. Das war zur Zeit Jesu kein Thema mehr. Und danach werden sich die Kinder Israel bekehren und den Herrn und ihren Gott und ihren König David suchen, diesen Messias, den sie verworfen haben, und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Und genau das bahnt sich jetzt an. Es gibt die sogenannte Substitutions-Ersetzungs- oder Stellvertreter-Theologie. Im Englischen sagt man Replacement Theology. Was ist das für ein schreckliches Fremdwort? Substitutionstheologie, dass man sagt, Israel ist verworfen für alle Zeit, die Flüche kriegen die Juden alle wörtlich und die Segnungen vergeistlichen wir für die Gemeinde. Also sehr großzügiger Umgang mit dem Wort Gottes. Und schaut, es ist ja nach allen Denkgesetzen so, wenn der Vers 4 sich so wörtlich erfüllt hat, dann wird sich der Vers 5 natürlich genauso wörtlich erfüllen. Danach werden sie zu dem Herrn, ihren Gott und ihren König David kommen, ihn suchen. Und in dieser letzten Zeit, jetzt sind wir nach vorne, nächster Vers. Wir haben noch 5. Mose 30, wo es heißt, also zwei Kapitel nach diesem berühmten oder diesem gewaltigen Kapitel 28, das heißt es, wenn ihr auch bis ans Ende des Himmels verstoßen wäret, spricht Gott, will ich euch doch von dort sammeln und in das Land bringen, das eure Väter besessen haben. Und es ragt für mich ein Ereignis heraus, da war ich noch ungläubig, der legendäre Sechstagekrieg, größte militärische Erfolg des 20. Jahrhunderts, der am 5. Juni 67 begann, um 8.45 Uhr. Und am 7. Juni 67 kehrten die Juden nach Jahrtausenden zu ihrer heiligsten Stätte um 10:30 Uhr vormittags zurück zur Klagemauer. Und jetzt sagt der Herr Jesus, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Gehen wir weiter. Das ist ein zu großes Thema. Man spricht ja von den 68ern. Das setzt alles in dieser Zeit ein. Und hier ist eine ganz verblüffende Prophetie. Als der Prophet Zacharja diese Prophetie sprach, da war Jerusalem ein Trümmerhaufen. Also es wäre fast so ähnlich, als würde ich hier aufstehen und sagen, ich mache Albernau, nicht so heißt das, ich muss immer Acht geben, das, also mit Albern und zum Schluss war der Au weg und Albern ist geblieben und ich mache Albernau zum Laststein für alle Völker, da würden die Leute sagen, zu Recht. Und so hätte man meinen können, was soll das? Jerusalem war von 1517 bis 1917 unter türkischer Herrschaft und war eine Provinzhauptstadt, kein Hahn hat danach gekräht. Ihr hättet in dieser Zeit Zeitungen lesen können, falls es sie gegeben hätte, so viele wollten, Jerusalem wäre nie erwähnt worden. Unbedeutend. Ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher, auch Juda wird es gelten. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und Gott sagt, ihr werdet das Problem Jerusalem nicht schaffen. Und Clinton hat es probiert, damit er nicht als notorischer Meineidiger und Ehebrecher in die amerikanische Präsidentengeschichte eingeht. Und hat es nicht geschafft. Und Bush hat es versucht und hat es auch nicht geschafft. Jetzt versucht es vielleicht der Barack Obama und er wird es auch nicht schaffen. Und wenn sie schaffen werden, sagt die Bibel, wenn sie sagen Friede, Friede oder wörtlich Friede und Sicherheit, es ist keine Gefahr, wird das Verderben plötzlich über sie kommen. Wie der Schmerz über ein schwangeres Weib und sie werden nicht entfliehen. Also wir leben da schon in interessanten Zeiten. Und liebe Freunde, ja, das ging ja doch schneller, als ich dachte, wir sind jetzt fast schon in der Landeschleife. Ich kenne einen Journalisten, gläubiger Mann, Rainer Schmidt, in Jerusalem akkreditiert. Und er lernt ein Ehepaar kennen von Sederot. Sederot ist diese Stadt am nächsten dem Gazastreifen, wo ständig da die Katyusha und die Kasam-Raketen hinflogen. Und als dann überraschend dieser zweite Libanonkrieg ausbrach, am 12. Juli 2006, und der so unvorbereitet war, gegen die Hisbollah, da flogen pro Tag 100 Katyusha-Raketen vom Libanon in den Norden Israels. Und angenommen, ihr hättet dort gewohnt, in dieser Ecke, ihr hättet buchstäblich, wie wir es bei Mose vorhin gesehen haben, das empfunden, Tag und Nacht wirst du dich fürchten. Morgens wirst du sagen, dass es Abend wäre, abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Und diese Eltern erzählten diesen Rainer Schmidt, wenn unsere Kinder gewisse Geräusche oder die Sirene hören, dann werden die schreckensbleich, beginnen am ganzen Leib zu zittern. Es ist buchstäblich so und es hat der militärische Führer der Hisbollah, der Bataille Alas, ein gewisser Naim Qassim, auf die Frage, ob ein Friedensvertrag Israels mit den Palästinensern des Libanon oder der Palästinenser mit Israel die Hisbollah versöhnen könne, Antwort, auch in 100 Jahren wird Israels Existenz noch illegal sein. Es steht in der Grundcharta der Hamas und der Hisbollah, dass Israel ausgetilgt werden soll. Und jetzt wird ständig auf Israel Druck geübt, sie soll doch mit denen verhandeln. Es ist wiederum so, als sollte sich ein Jude mit Eichmann oder mit Streicher oder gar mit Adolf aus Österreich an einen Tisch setzen. Aus der Geschichte kann man lernen, dass die Leute aus der Geschichte nichts gelernt haben. Wir lassen das jetzt stehen. Ich mache noch einen Schnellexkurs durch Hesekiel 35, 36, 37. Also nur drei kleine Kapitel und keine Angst, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Und mein Vorteil ist ja, ich fahre ja dann nach Hause und den Evangelisten voller Grausen sah man aus dem Ortishausen und euer Bruder Lothar muss dann versuchen, über die Jahre hinweg diese Schäden wieder zu therapieren. Nein, in Hesekiel 35 wird uns an dem Volke Edom, also das wäre heute Jordanien, beispielhaft die ewige Feindschaft Juden-Araber geschildert, Hesekiel 36 die Wiederherstellung des Landes und Hesekiel 37 die Wiederherstellung des Volkes. Und schaut, da heißt es in Hesekiel 35, Vers 5, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Kinder Israel und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Vers 10, weil du sprachst, diese beiden Völker mit ihren beiden Ländern müssen mein werden, also Israel und Juda. Und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt. Also wörtlich Hisbollah, wörtlich Hamas, wörtlich Ahmadinejad, Israel ausgetilgt und muss erobert werden. Jetzt schaut, darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will ich an dir handeln mit demselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast in deinem Hass. Und wenn Vokabeln diesen Konflikt dort unten schildern, dann ist es Zorn, Leidenschaft, Hass. Und sie hassen sich untereinander mehr als sogar noch die Juden. Die Hisbollah hat verwundete Fatah-Kämpfer, als die Hamas den Gazastreifen übernommen hat, am Operationstisch erschossen. Und es sind etliche Araber und Fatah-Kämpfer nach Israel geflohen, wissend, dass die mit ihnen besser umgehen als ihre eigenen Brüder. Anführungszeichen. Und der Westen hat geschwiegen. Stell dir vor, Israel würde verwundete Palästinenser am Operationstisch erschießen, was da los wäre. Unsere Antifaschisten hätten Schaum vom Mund. Der Unsicherheitsrat, der UN-Sicherheitsrat, heißt bei mir nur der Unsicherheitsrat, Krisensitzung gehabt. Und so nichts. Seien die Mücken und schlucken die Dinosaurier. Und in Hesekiel 36 Wiederstehung des Landes und jetzt Hesekiel 37 kennt ihr diese berühmte Prophetie von den Totengebeinen. Der Prophet wird auf ein weites Feld geführt und das lag wüst und angefüllt voller Totengebeine. Also statt Leben, Tod. Segen oder Fluch, Leben oder Tod, lege ich euch vor. Und es war verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und liebe Freunde, das ist die entscheidendste Frage. Denn wenn der Herr verzieht, werden wir an Gräbern stehen. Und wissen wir dann, ob wir auferstehen werden oder nicht? Das ist die allerwichtigste Frage, die ein Menschenleben zu klären hat. Meinst du, dass diese Gebeine lebendig werden? Können wir am Grabe eines Bruders oder Schwesters, ich stand am 4. Wann war's, oder 1. November 2004 am Grabe meiner Mutter. Sie hat dem Herrn gedient. Kann ich sagen, diese Gebeine werden lebendig? Oder habe ich nur eine vage Hoffnung und wir glauben, wir vermuten, oder habe ich Gewissheit? Wie es im Johannesbrief heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Der Prophet wagt die Antwort nicht zu geben, er tritt die Flucht zum Herrn an, er sagt, Herr, du weißt es. Wir wissen es hoffentlich. Ich werde ewig leben. Warum? Weil es Jesus verheißen hat. Und das gibt dann Gott die Ehre. Nicht einen Menschen. Und die Bibel sagt, wenn wir das nicht wissen, sind wir nicht besonders demütig und besonders sanftmütig und besonders fromm und das weiß doch nur Gott und das können wir doch nicht wissen, sondern dann sagt uns derselbe erste Johannesbrief in diesem selben Kapitel 5, machen wir Gott zum Lügner. Weil er gesagt, wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Und dann sagen wir, Herr Jesus, natürlich, wir glauben an dich, hast du ewiges Leben? Tja, kann man nicht so sicher sagen. Dann ist Gott nicht verlässlich. Also das ist die entscheidende Frage. Das ist ja, ihr seht ja, mich begeistern diese Zusammenhänge und ich könnte problemlos bis Mitternacht weitermachen und das wäre ja auch biblisch, apostolisch abgesichert. Wir lesen es in Apostelgeschichte 20,7, da Paulus lange redet und die Rede bis Mitternacht hinzog. Ja, da kann man echt schwer rausfallen. Also lieber vorher zu Ende kommen. Aber so schön das sein mag, das ist die entscheidende Frage. weißt du, ob diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Gott zeigt an Israel, dass er Tote lebendig macht. Zu einer Zeit des Propheten, wo Jesus von Nazareth noch nicht von den Toten zurückgekommen war. Das ist ja sozusagen die entscheidende Aussage. Und jetzt muss er weissagen, und ich weissagte, wie mir befohlen wurde. Hesekiel 37, Vers 7. Und sie es rauschte. Und liebe Freunde, hätte man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, Israel wird wieder ein Staat werden, wird auferstehen, man hätte gesagt, du spinnst. Und sie sahen ja buchstäblich aus wie Totengebeine, als diese schrecklichen KZs ihre Tore öffneten. Ich weissagte, und es rauschte, und sie es regte sich, und Gebein zu Gebein rückte zusammen. Und ich sah, und sie, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und da sieht man so gewisse Schübe. 1897, der erste Zionistenkongress. 14. Mai 48, der Staat Israel wird ausgerufen. 7. Juni 67, Jerusalem wird zurückerobert. Also gewisse Schübe, sie rücken zusammen und sie werden jetzt mit Haut und Fleisch überzogen. Und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und genau hier befinden wir uns heilsgeschichtlich. Israel ist militärisch, völkisch, politisch, wirtschaftlich wieder vorhanden, aber sie sind nicht erlöst. Es ist kein Odem in ihnen. Und ihr wisst ja auch diese Skandale, die da gelaufen sind. Und jetzt war 2006, im Frühjahr 2008 war die erste Schwulendemonstration in Jerusalem, die heilige Stadt. Und es wurde ja die erste Schwulen-Demonstration in Jerusalem damals nur abgebrochen, weil so überraschend dieser Libanon-Krieg da am 12. Juli begann, 2006. Die sind nicht erlöst. Und Israel ist auch führend unter den 10 Ländern in Sachen Sklavenhandel, vor allen Dingen auf sexuellem Gebiet. Und in der Armee, da herrscht Sodom und Gomorra, und eine Rekrutin hat 3 Abtreibungen auf Staatskosten frei. Die sind nicht erlöst. Und jetzt kann man zu Recht fragen, haben sie es verdient, dass sie Gott zurückholt? Und da muss man ein ganz deutliches und klares Nein sagen. Und liebe Freunde, ich möchte das hier noch erwähnen. Der Odem war noch nicht in ihnen. Da steht im Hebräischen Ruach. Das ist der Geist oder der Atem oder der Wind. Das kann man verschieden übersetzen. Und das ist hier eine dieser 8 Verheißungen über die Geistesausgießung am Ende der Tage zur nationalen und religiösen Wiederherstellung Israels. Weil die Christen kennen meistens nur die Joel-Stelle, interpretieren sie besonders in der schwarmgeistigen Bewegung völlig falsch, dass sie sagen, in den letzten Tagen will ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch, wir leben in den letzten Tagen, also jetzt ist die Geistesausgießung. Und das Neue Testament lehrt, das hatten wir gestern auch als Thema, am Ende der Tage, 2. Thessalonicher Brief, die Geisterausgießung. Gott wird ihnen kräftige Irrtümer schicken, damit sie glauben der Lüge. Und die zweite Erfüllung von Joel ist nicht die Gemeinde, über uns ist der Geist reichlich ausgegossen, laut Titus 3, Vers 6, sondern ist Israel. Schaut noch eine Stelle, aus Zeitgründen. Wie geht's euch, ihr Ärmsten? Ich mag ja immer so viel rein, nicht? Ich habe es ja schon gesagt, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Die Erleichterung und Freude war groß, als man diesen Sprecher los. Wir haben am Ende von Hesekiel 39, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Das ist noch zukünftig. Immer noch leben mehr Juden im Ausland als in Israel. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Denn jetzt, wenn sie Mose lesen, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Und der Weltmensch genauso, wenn er die Bibel liest, ist für ihn Torheit. Verborgen das Antlitz Gottes. Ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr. Das ist diese zweite Erfüllung. Da haben wir noch mehrere Verse. Zurück, haben sie es verdient? Nein. Ja, warum holt sie dann Gott zurück? Und die Antwort ist der Bundesschluss, den der lebendige Gott mit Abraham eingegangen ist. Wir lesen in 1. Mose 15, die Verse 9 und 10, wie Gott zu Abraham sagt, bring eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, Turteltaube und andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte ihr einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Was ist der nächste? Ja. Und man ist draufgekommen durch archäologische Ausgrabungen, das war in der damaligen antiken Welt tatsächlich die feierliche Form eines Bundesschlusses zwischen Nationen, Königen, Stadtstaaten, Familienclans. Dass man Opfer- oder Zeugentiere aufgestellt hat, mit denen eine Gasse gebildet hat. Und dann ist man hindurchgegangen und hat damit zum Ausdruck gebracht, wenn du diesen Bund brichst, dann darf ich mit dir so umgehen wie mit diesen Opfer- oder Zeugentieren. Und wenn man damit selber, darin selber involviert war, dann hat man das schon ernster genommen. Und wir haben einen Hinweis darauf in Jeremia 34, Vers 20, wenn mich mein Gedächtnis nicht verlassen hat, Vers 18, da sagt Gott durch den Propheten, ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie von mir geschlossen haben, so zurichten, wie das Kalb, das sie in zwei Stücken geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Und was war da passiert? Die Babylonier auf einmal standen vor den Toren Jerusalems. Da bekamen die Einwohner Jerusalem das Flattern. So wie wenn man jemand eröffnet, sie haben Krebs oder Alzheimer und so weiter. Dann gewöhnlich bricht die eigene Kraft weg. Und da haben sie feierlich ihren Bund mit Gott erneuert und um es besonders zu unterstreichen, haben sie noch gesagt, lieber Gott, wir nehmen es wirklich ernst und haben ein Kalb zerteilt und sind hindurchgegangen. Und dann fiel Pharao Necho vom Westen kommend in Judäa ein und da zog Nebukadnezar seine Truppen ab und da waren die Babylonier verschwunden und da haben sie den Bund gebrochen und die freigelassenen Sklaven wieder zurückgeholt. Und dann auf einmal standen die Babylonier, die Chaldeer wiederum vor Jerusalem und dann wurde Jerusalem erobert und die Juden wurden buchstäblich wie dieses Kalb in der Mitte zerrissen und zerstreut. Zurück zu 1. Mose 15. Schaut, Vers 17, 18. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Über Abraham kommt eine tiefe Nacht. Und jetzt geht die Gegenwart Gottes, die Shechina-Herrlichkeit, durch diese Gasse, fährt hindurch. Nächstes und letztes Tier. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich das Land geben, von den Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Und jetzt kommt das Entscheidende. Abraham, der damals noch Abraham hieß, ist nicht hindurchgegangen. Der Bund wurde einseitig geschlossen. Und wenn man einen Bund einseitig geschlossen hat, hat man damit zum Ausdruck gebracht, ich halte ihn, auch wenn die andere Seite ihn bricht. So als würde eine Ehefrau zu ihren Treulösen, Ehemann sagen, ich bleibe dir treu, obwohl du mich betrügst oder umgekehrt. Und das ist der Grund, warum Gott sie nicht loslässt und warum er sie zurückholt, weil er diesen Bund einseitig geschlossen hat. Und der Golgatha-Bund ist in gewisser Hinsicht auch einseitig. Die Bibel sagt, sind wir untreu, bleibt er doch treu. Das ist das Hohelied der Gnade Gottes. Und Gott zeigt an Israel so eindrücklich, dass er sein Wort wahr macht, dass er zu seinem Wort steht. Und bitte, mach diesen Bund mit Golgatha jetzt, diesen neuen Bund von ganzem Herzen fest. Er wird sich zu seinem Wort stellen und dieses Wort wird sich erfüllen. Und ich schließe ab mit einem Zeugnis. Das hat mich doch etwas bewegt, von einem Juden aufgewachsen in der jüdischen Synagoge in Jerusalem, kannte die Sprache Mose und der Propheten von Kindesbeinen an, hat die Bibel mit Begeisterung gelesen und dann merkte er, wie oft das Blut vorkommt. Und die Juden können ja nicht opfern. Und dann fragte er die Rabbiner, die Synagogenvorsteher, wo ist das Blut? Ja, sagten einige, Gott ist jetzt sehr böse mit uns und wir müssen jetzt durch viel Gebet und gute Werke versuchen, wieder Gott wohlgefällig zu stimmen. Die Juden haben sich ja auch eine Erklärung zurechtgelegt, dass sie jetzt nicht opfern können. Sie zitieren Hosea, Kapitel 6, Vers 6, wo es heißt, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Opfer. Ja, haben wir jetzt genügend gute Werke getan? Es gibt keine Gewissheit. Die Frage hat er nicht losgelassen und hat gesagt, hier steht doch bei dem Auszug Exodus geschehen, wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Es steht da nicht, wo ich jemanden in der Synagoge beten sehe, will ich vorübergehen. Es steht da nicht, wo ich jemanden sehe, der immer gute Taten tut oder tun möchte, will ich vorübergehen. Wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Wo ist das Blut? Liebe Freunde, da möchte man fast fragen, wenn Gott sozusagen heute vorüberging an uns, sieht er da anerzogene Frömmigkeit, gute Absichten oder das Blut seines Sohnes? Wie viel mehr werden wir bewahrt vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch das Blut Jesu gerecht geworden sind? Jedenfalls, die Frage hat ihn umgetrieben und es war 10 oder noch mehr Jahre später, er ist in Istanbul. Und da sieht er jüdische Versammlung. Und da geht er hinein. Aber es war eine Versammlung von messianischen Juden. Juden, die an Jesus als Messias glauben. Er setzt sich vorne hin. Der Prediger dort schlägt die Bibel auf und liest vor, das Blut Jesu Christi reinigt von aller Sünde. Das saß. Er holt sich ein neues Testament. Er beginnt zu lesen, Jesus ist der Messias. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für dein wirklich lebendiges Wort. Wir lesen ja im 2. Petrusbrief, wir sollen desto mehr Acht haben auf das prophetische Wort, das da scheint als ein Licht an einem dunklen Ort. Und Herr, du kannst uns neu durch deine Gnade vor Augen stellen, in welch aktueller Zeit wir leben, wie verlässlich dein Wort ist, wie es sich vor unseren Augen erfüllt. Und umso mehr, Herr, diese Bereitschaft zu geben, auch wenn die Welt uns verspottet, und das nimmt ja immer mehr zu, der Widerstand, du bist der wahrhaftige Messias, dein Wort ist wahrhaftig, Himmel und Erde werden vergehen, so hast du gesagt, meine Worte werden nicht vergehen. Und du hast auch gesagt, wer sich meiner Worte schämt, dessen werde ich mich schämen. Ach Herr, gib, dass wir uns deiner nicht schämen. Verzeih, wo es der Fall war. Bei dir ist viel Gnade, viel Vergebung. Wir haben es gehört, es steht so im 2. Timotheusbrief. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Hab Dank für deine Langmut, Gnade und du mögest doch mit jedem von uns zum Ziel kommen. Denn du wirst wiederkommen. Es wird dieses gewaltigste Ereignis sich auch noch erfüllen. Und wir dürfen unsere Häupter heben, weil sich unsere Erlösung naht. Amen. Ich darf noch auf den Büchertisch hinweisen, zu diesem Thema Glaube denken ist dieser Josh McDowell, das kann ich nicht glauben. Der ist Amerikaner, einer der brillantesten Apologeten, die wir haben, also Leute, die sich für die Wahrheit der Schrift einsetzen. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf dem Planeten Erde gegenwärtig, der so lange über die Frage der Auferstehung nachgedacht hat, über das Grab Jesu wie Josh McDowell. Er hat es von allen Blickwinkeln beleuchtet, tausende Stunden damit verbracht und er kommt zu dem Ergebnis, es ist nur eine Möglichkeit, das Grab ist leer. Und er hat hier auch schwierige Bibelstellen, also das ist gerade zu diesem Thema Glauben und Denken, Josh McDowell. Von ihm ist auch dieses Buch, Die neue Toleranz. Da hat er etwas schon vor Jahren aufgezeigt, was jetzt immer mehr kommt im Zuge dieser Antidiskriminierung. Und als ich das las, ich wurde von Idea gebeten, es zu rezensieren, habe ich schlecht geschlafen, obwohl ich das eigentlich wusste. Und er schreibt immer auch so spannend, bringt so Fallbeispiele. Und er sagte etwas, was ich versuchte seit Jahrzehnten den Leuten beizubringen, oder etlichen Jahren, formulieren wir es mal so. Er sagt, wir leben nicht in einer nachchristlichen Zeit, wir leben in einer antichristlichen Zeit. Diese zwei Bücher von Josh McDowell, ebenfalls zu diesem Thema Glaube und Denken, ist Werner Gitt, das kostet nur 4,90, so steht es geschrieben. Er ist Informatiker, wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Und da zeigt er mal von der Schöpfung her und auch von der biblischen Prophetie, wie verlässlich die Bibel ist. Hier dieses berühmteste Beispiel einer historischen Prophetie, die Eroberung der Stadt Tyrus. Hesekiel 26, das gilt als die verblüffendste historische Prophetie. Und er stellt auch gegenüber Koran und Bibel. Also von daher sehr aktuell, wirklich auch so eine Schatztruhe für apologetische Taten und nur 94. Dann, ich habe da bewusst das nicht im Vortrag selber gebracht, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus. Ich konnte als Österreicher viel leichter in die DDR reisen als ein Bundesdeutscher. Ich habe immer noch meine besten Freunde in der ehemaligen DDR und wir haben dann tausende Bücher, offiziell und inoffiziell, hineingebracht. Es gibt auch eine Stasi-Akte über Alexander Seibel, Codex Alexandrinus. Und das habe ich praktisch nie gewagt, rüberzunehmen. Weil ich habe da aufgezeigt, wie eigentlich Kommunismus und Terrorismus auf gleicher Ebene ist. Und wenn die das an der Grenze erwischt hätten, hätte ich mich beerdigen lassen können. Und ich habe hier aufgelistet, weil ich bin ein Zeitzeuge eines ungeheuren Wertewandels. Was sich im Westen, nicht im Osten, nicht in Indien, nicht in Afrika, aber in der westlichen Welt, die das Evangelium hatte, jahrhundertelang und dadurch groß und reich und frei geworden ist, so Ende der 60er Jahre angebahnt hat. Schaut, als ich noch, ja, in den 60er Jahren, wenn ein Politiker geschieden war, musste die Koffer packen. Das ist ja heute ein Qualitätsmerkmal geworden. Und Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Wir haben es gestreift. 7. Juni 67 wird Jerusalem zurückerobert. Und ich habe da aufgelistet, was für den Westen Ende der 60er Jahre begann. Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung. 2. Juni 67, offizielle Datum des deutschen Terrorismus. Der Student Benonisorg wird bei der Schah-Demonstration erschossen. Juli oder August 67 beginnt mit den Beatles ihrer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, was immer das heißen mag, die Drogenwelle. 68, Kampf um die Abtreibung, man spricht von den 68ern. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und hier stehe ich in völligem Kollisionskurs zu der Eschatologie, das heißt der Lehre der letzten Dinge, der Charismatiker, die sprechen immer von der Erweckung. Und die Bibel spricht vom Abfall. Und Jesus sagt, wenn das Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird den Glaubenfinder werden. Und es gibt drei klassische Sterbesymptome eines Volkes. Und versteht mich nicht falsch, Gott tut an manchen Orten, ich denke an China, an Sudan, meistens wo Verfolgung ist, tut immer noch Gewaltiges. Es soll sich in China pro Tag schätzt man 40.000 bekehren. Das ist natürlich auch nicht alles echt. Aber bei uns gehen die Lichter aus und die drei klassischen Sterbenssymptome eines Volkes ist Vergießen von unschuldig Blut und es gibt nichts Unschuldigeres als ein Ungeborenes. Schamlosigkeit oder als schlimmste Form die Perversion und Okkultismus. Und das beginnt für die westliche Welt Ende der 60er Jahre. Also hier habe ich das zusammengefasst, jetzt kann ich das offiziell abkündigen. Und 68 beginnt in den deutschen Schulen die Sexualerziehung. Also da kann man manches auflisten, Bibelkritik und so weiter. Darf ich das hier sagen? Erste Frauenordination 1966, Nordelbische Kirche. Ja? Aber gut, okay, das war's. Hier ein Buch, das ist leider nicht so billig. Jetzt geht es zu dem Islam und Terrorismus. Das kostet 14,90 von diesem Marc Gabriel. Er war Professor an der Elite-Universität der Moslems, der El-Azhar-Universität in Kairo. Und er war Professor für Koran und muslimische Geschichte. Und dann merkte er kannte ja den Koran auswendig, die Widersprüche. Es gibt so einen mekkanischen Teil und einen medinischen Teil. Und der eine ist mehr friedlicher und der andere wird dann ziemlich deutlich. Und als er das im Professorenkollegium einmal andeutete, das sind doch Widersprüche, hat ihm ein anderer Professor sofort ins Gesicht geschlagen. Er wurde dann verhaftet, er wurde gefoltert in Ägypten und er wurde dann depressiv, denn er wusste, es gibt einen Gott, das ist für einen Moslem kein Thema. Man kann mit Moslems, so sehr wir ja bei einigen Dingen nicht glücklich sind, aber über Hölle, über Ewigkeit, über Versöhnung, über Himmel und Paradies kann man stundenlang reden, mit den westlichen Bürgern so gut wie gar nicht. Und dann bekommt er ein neues Testament in die Hand, er beginnt zu lesen und ich werde es nicht vergessen. Er kommt zur Bergpredigt, er sagte, ich stand vor dem Lehrer des Universums. Er musste dann seinen Namen ändern, er hieß anders, Mark Gabriel ist ja ein westlicher Name. Und er zeigt auf, wie Islam und Terrorismus auf gleicher Ebene sind, wie die wahren Moslems, das sind die, die damals am 11. September in die Twin Towers geflogen sind. Das sind die, die den Koran wirklich ernst nehmen. Das sind nicht die Radikalen, in dem Sinne, wir bezeichnen es so. Das sind die echten Moslems. Also lest dieses Buch, es befreit von manchen Illusionen. Und von Benedikt Peters ist dieses Büchlein, der 11. September, das ist der Islam, das gesungen. Das kostet nur 1,90. Und Benedikt Peters, bevor er gläubig wurde, lebt ja mit Moslems und Hindus zusammen, war auch im Rauschgift. Und der weiß wirklich auch, wovon er redet. Und hier, das hat überhaupt nichts mit diesem Thema jetzt zu tun. Das ist ein Bestseller geworden, den Tigerzähmen. Vor allen Dingen für jüngere Leute. Die Geschichte von dem Kung-Fu-Weltmeister Tony Anthony. Und ich sage es ehrlich, es ist nicht ein Buch, das unbedingt geistlich vertieft. Das liest sich wie ein Krimi, wie ein Jerry Cotton und so weiter, von der ersten bis zur letzten Seite. Dieser Stärkste der Starken, der jeden wirklich flach legte, ein Schlag und dort wuchs kein Gras mehr. Als ich das erste Mal hörte, es gibt einen Gott, da lacht er. Der Mensch ist doch Gott. Und das Buch hat zwei Vorteile. Man kann es jeden Ungläubigen in die Hand drücken. Also evangelistisch einmalig. Zweite, man kann erkennen, hinter den Kampfsportarten steht mehr. Der Mann hatte unglaubliche Kräfte. Er konnte die Schmerzen am Leib verteilen. Er konnte über glühende Kohlen gehen, über messerscharfe Schwerter und so weiter. Er war in gewisser Hinsicht unbesiegbar. Und diesen Mann hat Gott eben herausgerufen und jetzt evangelisiert er zur Zeit und zur Unzeit. Er hat schon Jugendarbeit gemacht. Die Jugend war natürlich begeistert, viele zum Herrn geführt und musste dann nochmal ins Gefängnis. Das hat er dann auch bereut, er bringt es ja hier ans Licht, durfte dann dort auch noch manchen zum Herrn führen und das Buch kostete im Vlies Verlag 13,80 und Bühne hat es geschafft, CLV 93. Also es ist das Konfirmationsgeschenk oder wie man das nennen mag. Also soweit der Büchertisch. Ich habe hier noch Folgendes, diese Ideennummer kann ich weitergeben. Ich habe die überzählig und da ist mein Leserbrief zu diesem Völkermord in Kambodscha. Genozid, ja? Wer die Idee haben will, da geht es ja auch um diesen tragischen Amoklauf von diesem Tim Kretschmer. Und falls jemand daran interessiert ist, ich habe hier noch freie Topic-Exemplare. Die Märznummer enthielt einen Artikel gemäßigte Bibelkritik im Herzen des Pietismus. Und der Autor sitzt hier unter uns, das hieß the culprit, sagt man im Englischen. Das ist der Schuldige, also wenn ihr mit diesen Artikeln nicht einverstanden seid, ihr dürft ihn hier gleich, entschuldige Rolf, als Prügelknabe, nein, also wenn das interessiert, hier ist der Autor dieses Artikels. Das gehört eben auch zu diesen letzten Tagen, dass die Autorität der Schrift immer mehr aufgegeben wird und die gemäßigte Bibelkritik auch immer mehr in unseren Kreisen einsickert. Und deswegen war es auch mein Wunsch aufzuzeigen, wie verlässlich das Wort Gottes ist. Und gut, dann stellen wir uns noch unter den Segen. Und der Friede Christi, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Dann Gott befohlen und vielen Dank für euer geduldiges Ausharren.